Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr da seid. Wir wollen heute weiter studieren in Offenbarung 15. Letzte Woche damit angefangen. Das ist ein relativ kurzes Kapitel, aber eins, das es natürlich auch sehr in sich hat. Und wir sind schon ganz gespannt, was wir heute in Vers 2 entdecken werden. Und wollen nicht lange Zeit verlieren mit einer langen Einleitung, aber wollen auf jeden Fall Gottes Geist bitten, dass er uns hilft, sein Wort zu verstehen. Und ich lade euch ein, dazu niederzuknien. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke für all das Gute, was du für uns tust. Dass wir in der Offenbarung die Offenbarung deines Sohnes sehen können. So möchten wir dich bitten, dass die Worte, die wir jetzt lesen, uns kräftigen, stärken, trösten und uns Wegweisung geben. Und dass wir ein klareres Bild von deiner Liebe und Gnade und Güte bekommen. Sprich du durch dein Wort in unser Herz hinein und verändere du uns immer mehr in dein Ebenbild. Im Namen Jesu. Amen. Offenbarung 15 und wir haben das letzte Mal Vers 1 betrachtet. Könnt ihr euch noch erinnern aus dem Kopf, was in Offenbarung 15 Vers 1 so der Inhalt war? Worum ging es dort? Nicht alle auf einmal. Genau, es ging um die sieben letzten Plagen. Und wem waren diese sieben letzten Plagen dort übergeben worden? Sieben Engel. Könnt ihr vielleicht daran erinnern, dass wir gesagt haben, dass dort in Offenbarung 15 ein neuer großer Abschnitt beginnt. Das konnte man daran sehen, dass dort steht, und ich sah ein, wie heißt es hier, ein anderes Zeichen im Himmel. Groß und wunderbar. Ja, Kapitel 15 und wie wir dann sehen werden, 16, 17, 18, 19, beschreiben jetzt diese letzte Bestrafung der Bösen, die sich aus dem Konflikt von Offenbarung 13 und 14 ergibt. Ja. Wir hatten Offenbarung 12, der große Kampf, Offenbarung 13, die großen Endzeitmächte, Offenbarung 14, die Botschaft, die vor den Endzeitmächten warnt und dann schon der Hinweis auf die Wiederkunft und jetzt Offenbarung 15, 16, 17, 18, 19 beschreiben diese letzte Auseinandersetzung, diesen letzten Konflikt kurz vor der Wiederkunft. Eingeleitet wird das mit dieser Vision, da sieht man die sieben Engel mit den sieben letzten Plagen. Ja. Und da wird deutlich, jetzt geht's los. Ja. In welchem Kapitel werden die Plagen beschrieben? Welches Kapitel der Offenbarung beschreibt die einzelnen Plagen? Kommt das jetzt schon in Kapitel 15? In 16, genau. Also Kapitel 15 ist eigentlich sozusagen die Einleitung zu den Plagen. Ja? Also man könnte, wenn man das jetzt so ein bisschen zusammenfasst, würde man sagen, Kapitel 15 ist die Einleitung und Kapitel 16 sind die sieben Plagen im Detail erklärt, in ihrer chronologischen Reihenfolge. Und Kapitel 17 und 18 sind dann zusätzliche Erklärungen zu den sieben letzten Plagen in Bezug auf Babylon. Ja, zusätzliche Erklärung, Schwerpunkt Babylon. Und Kapitel 19 ist dann die Beschreibung der Wiederkunft als das Ende der Plagen, ja? Wie wir sie schon auch in Kapitel 14 beschrieben hatten. Ja? Das ist sozusagen der Plan dieses großen Abschnittes. Wir sind jetzt in Offenbarung 15 und in dieser Einleitung. Jetzt schauen wir mal Vers 2 an und da werden wir gleich etwas Außergewöhnliches feststellen. Vers 2. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermischt und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren, über das Tier und über sein Bild und über sein Malzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Also mal unabhängig von dem jetzt hier, da kommen wir später gleich noch drauf zu, schauen wir erstmal in dem Vers selbst, was sieht er dort? Sammeln wir das mal kurz, was sieht er dort? Ihr seht ein gläsernes Meer, okay. Genau, da gibt es auch Feuer. Also das ist schon mal so ein interessantes Bild, ein Meer mit Feuer. Das ist schon mal interessant, ja? Also gläsernes Meer, Feuer, was haben wir noch? Genau, er sieht Menschen, oder? Er sieht Menschen, die er als Überwinder bezeichnet. Ja? Und er sagt auch, was sie überwunden haben. Vier Dinge. Das Tier, das Bild, das Malzeichen und die Zahl. Ja, sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Also, kommen wir gleich noch zu. Nicht wahr? Wir wollen erstmal das Bild sehen. Ja? Also, da gibt es Überwinder, aber das Tier, das Bild, das Malzeichen und die Zahl deines Namens. Nun, was sieht er noch? Genau. Harfen Gottes. Okay, jetzt versuchen wir das erstmal alles zu ordnen und dann zusammenzufügen. Gläsernes Meer. Wo in der Bibel finden wir nochmal oder schon mal ein gläsernes Meer? Ja. Genau, es gibt diesen Begriff Meer für das Waschbecken, und zwar in Bezug auf den Salomonischen Tempel. Der wird auch Meer dort genannt. Da hast du im Prinzip ganz recht. Ja, nicht unbedingt gläsernes Meer? Hm? Vor dem Thron Gottes, genau. Und wo? In Offenbarung, und zwar in Offenbarung 4. Also, wenn man jetzt die Offenbarung so chronologisch durchliest und zu Offenbarung 15 kommt, da hat man schon mal vom gläsernen Meer gelesen, nämlich in Offenbarung 4. Schaut mal in Offenbarung 4 und dort Vers 6. Offenbarung 4 und dort Vers 6. Was finden wir in Offenbarung 4? Worum geht es in Offenbarung 4? Es geht auf jeden Fall um den Thron Gottes, genau. Es geht um diesen himmlischen Gottesdienst, ja, wo die vier lebendigen Wesen, die 24 Ältesten, die Engel, alle da gegenwärtig sind. Dann kommt das Lamm in Kapitel 5, ja, das Buch wird geöffnet und so weiter. Sie rufen heilig, heilig, heilig. Eine Vision vom himmlischen Heiligtum und vom Himmel. Und dort in Vers 6 heißt es, und vor dem Thron, Vers 6, war ein gläsernes Meer, gleich Kristall, und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Vier lebendige Wesen um den Thron und vor dem Thron ein gläsernes Meer. Also wenn es heißt, dass die Überwinder am gläsernen Meer standen, wo sind die dann? Ja. Ja? Mehr sehen? Alles richtig, was ihr sagt, oder interessant, aber erstmal ganz einfach, wo sind sie dann? Ja, ich weiß, was ihr meint, aber die logische Konsequenz ist erstmal, sie sind wo? Vor dem Thron. Vor dem Thron. Weil der Thron ist auch beweglich. Der Thron kann ja auch mal woanders sein. Ja. Ihr habt ja recht mit im Himmel, habt ihr vollkommen recht. Aber die logische Konsequenz ist, wenn er ein gläsernes Meer vor dem Thron sieht, dann sind sie, wenn sie am gläsernen Meer stehen, sind sie vor dem Thron. Und das ist etwas, das haben wir auch schon mal gesehen in der Offenbarung, oder? Wo finden wir die Erlösten vor dem Thron stehend? Also in Offenbarung 15 heißt es, ich sah sie vor dem gläsernen Meer. Ja? Und da gibt es eine andere Stelle in Offenbarung, da heißt es, dass die Erlösten vor dem Thron stehen. Das könnt ihr wirklich nicht mehr wissen, das haben wir mal behandelt. Vor 5 Jahren, 2011 war das gewesen. Das war im Februar 2011 oder März. Über 5 Jahre. So lange ist schon her. Ja. Seht ihr mal, wie lange wir schon an der Offenbarung studieren, nicht wahr? Ja, wir sind seit 2008. Aber den Vers, den ich meine, den haben wir 2011 angeschaut. Und zwar in Offenbarung 7, Vers 9. Offenbarung 7, Vers 9. Offenbarung 7, Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen wo? Vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Das sind die Erlösten. Ja? Da heißt es später in Vers 14, und ich sprach: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Sie kommen aus der Drangsal. In Offenbarung 15 heißt es, sie sind die Überwinder von dem Tier, dem Bild, dem Malzeichen und dem Bild des Namens. Das ist die Drangsal. Ja? Also Offenbarung 15, Vers 2 sagt, da stehen die Erlösten vor dem gläsernen Meer. Das gläserne Meer, Offenbarung 4, ist vor dem Thron Gottes. In Offenbarung 7, Vers 9, finden wir die Versiegelten und die Erlösten vor dem Thron. Also eigentlich, ihr seht, in der Offenbarung kommen bestimmte Szenen immer wieder. Mit anderen Worten, man würde jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht sofort vermutet haben, dass das dieselbe Gruppe ist, aber es ist dieselbe Szene am selben Ort. Einmal sieht man sie am gläsernen Meer, einmal vor dem Thron, aber es ist dieselbe Szene, selbe Gruppe. Die Offenbarung wiederholt immer wieder bestimmte Abschnitte, immer wieder von einer anderen Perspektive. Okay, also das gläserne Meer, das sind die Erlösten im Himmel vor dem Thron. Jetzt, warum sieht er an dieser Stelle, dass das Meer, das gläserne Meer, mit Feuer vermengt ist? Ich meine, das ist ja wirklich hier. Die stehen dort, das gläserne Meer, und dann sieht es aus wie mit Feuer vermengt. Das Feuer ist ein Symbol für die Liebe Gottes. Gibt es denn Stellen in der Bibel, wo gesagt wird, dass wir inmitten des Feuers sein werden, als Erlöste? Da gibt es ein paar Stellen und eine ist recht bekannt. Schaut mal in Jesaja 33. Jesaja 33, die ist in dem Zusammenhang vielleicht die wichtigste Parallelstelle. Jesaja 33 und dort Vers 14. Jesaja 33, Vers 14. Dort heißt es: Die Sünder in Zion sind erschrocken. Zittern hat die Heuchler ergriffen. Jetzt kommt Ihre Frage. Wer von uns kann bei einem verzehrenden Feuer wohnen? Wer von uns kann bei der ewigen Glut bleiben? Übrigens, diese Frage, wer kann dort stehen? Wer kann dort bleiben? Woran erinnert euch die Frage? Ja, okay. Okay. Gibt es noch eine Frage, die noch ein bisschen ähnlicher klingt, wie: Wer kann bei dem verzehrenden Feuer wohnen? Wer kann dort bei der ewigen Glut bleiben? Also die Implikation ist, das ist da so heilig, nicht wahr? Wer kann bestehen? Wo ist das, diese Frage? Wer kann bestehen? Offenbarung 6, Vers 17, als der Himmel wegrollt wie eine Himmelsrolle, nicht wahr? Und die Berge und die Hügel entweichen und dann die Menschen rufen: Berge, fallt auf uns, Steine, fallt auf uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes, denn der große Tag seines Zornes ist gekommen. Und wer kann bestehen vor dem Thron Gottes? Die Antwort ist dann in Offenbarung: Wer kann bestehen? Im Kontext von Offenbarung 6 und 7, die 144.000, die Versiegelten, die ihre Kleider gewaschen haben, die dann vor dem Thron stehen. Ja? Und hier ist also dieselbe Frage gestellt. Die Sünder in Zion sind erschrocken, zittern hat die Heuchler ergriffen. Wer von uns kann bei einem verzehrenden Feuer wohnen? Wer von uns kann bei der ewigen Glut bleiben? Der Punkt ist der, in der Gemeinde kann der Heuchler überleben, weil in der Gemeinde ist kein verzehrendes Feuer im buchstäblichen Sinne. Ja? Dass die Sünde und dann auch den Sünder verzehrt. Aber die Botschaft vom Leben im Himmel bei Gott dient dazu, den Heuchler aufzuwecken. Ja, der Heuchler kommt in die Gemeinde oder in die Synagoge damals oder geht wieder nach Hause und er denkt, wenn ich schick angezogen bin, meinen Vers auswendig gelernt habe und mitsinge, ist alles gut. Und dann, wenn er nachdenkt über den Himmel, über die Heiligkeit Gottes und dass dort keine Sünde sein wird, auch keine gedankliche Sünde, kein Neid, kein Zorn, nichts davon. Wir reden so gern über, also das ist ganz interessant, ja? Wir reden so gern über die Schönheit des Himmels, nicht wahr? Aber der Text sagt, wenn man wirklich über den Himmel nachdenkt, über die Tatsache, dass dort keine Sünde sein wird, dann sollte das eigentlich jeden Heuchler ein bisschen erschrecken. Nämlich die Frage stellen, wer kann denn dort wohnen? Weil die Tatsache ist ja die, das wisst ihr alle, auf dem Weg von Erde zum gläsernen Meer wird niemand einen neuen Charakter bekommen. Niemand von uns bekommt auf dem Weg zum Himmel einen neuen Charakter ausgewechselt. Ja, so alter Charakter rein, raus, neuer Charakter rein. Der Charakter für den Himmel wird uns auf der Erde verliehen durch Jesu Gnade. Ohne Frage. Ich weiß nicht, dass wir jetzt irgendwie Angst bekommen und so, aber es ist Gottes Gnade. Aber wenn ich diesen Charakter nicht haben will, weil ich lieber Heuchler sein möchte, ein Doppelleben führe, dann stelle ich mir die Frage, wie kann ich denn dort leben? Dort, wo das Feuer Gottes eine Realität ist. Nicht nur ein theologisches Konzept, das man immer mal wieder erwähnt, sondern eine brennende Realität. Das ewige Feuer. Die Frage ist, wer kann dort bei der ewigen Glut bleiben? Und dann kommt die Antwort, Vers 15. Wer in Gerechtigkeit wandelt und aufrichtig redet, wer es verschmäht, durch Bedrückung Gewinn zu machen, wer sich mit seinen Händen wehrt, ein Bestechungsgeschenk anzunehmen, wer seine Ohren verstopft, um nicht von Blutvergießen zu hören, wer seine Augen verschließt, um Böses nicht anzusehen. Übrigens, wenn ihr das vorhin gelesen habt mit dem Tier, Bild, Mahlzeichen, Zahl seines Namens, da habt ihr vielleicht gefragt, ja, wie mache ich das denn? Wie werde ich überwinden über das Bild des Tieres oder über die Zahl seines Namens? Ja, wie überwinde ich das? Hier ist die gleiche Antwort gegeben, ganz praktisch. Also dieser Vers ist ganz praktisch, oder? Vers 15. Kein Gewinn machen durch Bedrückung, keine Bestechung annehmen, in Gerechtigkeit wandeln und aufrichtig reden. Die Ohren verstopfen, wenn Bruder X schlecht über Schwester Y reden will. Ohren verstopfen. Ich höre nichts mehr. Anstatt, oh, was wirklich, da müssen wir für beten, was hat er denn genau gemacht? Die Ohren zumachen, die Augen zuschließen, wenn etwas Böses über den Bildschirm läuft. Oder in dem Fall vielleicht sogar lieber den Bildschirm ausschließen. Also, die können dort sein. Das ist ein ganz praktischer Vers. Und dann schaut mal, was in Vers 16 steht. Der wird auf Höhen wohnen, felsenfeste sind seine Burg. Sein Brot wird ihm gegeben, seine Wasser versiegt nie. Habt ihr den Vers mal gehört? Brot und Wasser sind euch gewiss. Der Standardvers für die Endzeit. Wenn dann das Tier und sein Bild wegen dem Mahlzeichen uns verfolgen werden. Wenn wir in den Bergen sein werden. Ja, wessen Brot und wessen Wasser ist dann gewiss? Diejenigen, die jetzt ihre Ohren verschließen, um Böses zu hören. Die ihre Augen verschließen, um Böses anzusehen, die aufrichtig reden, die in Gerechtigkeit leben, die sich nicht bestechen lassen, nicht kaufen lassen, sondern aufrichtig, ehrlich mit Gott leben. Die werden in der Verfolgung der Endzeit bestehen können. Gott wird ihnen helfen. Und deswegen sind sie die Überwinder über das Tier. Denn wie wird das Tier versuchen, das Mahlzeichen durchzudrücken? Indem es uns besticht, nicht wahr? Und sagt, du bekommst das und das, du kannst das und das machen, wenn du es tust. Ja? Aber Menschen werden sagen, gläubige Menschen werden sagen, nein, egal was du mir anbietest, ich werde mich nicht beugen. Das ist dann die praktische Umsetzung davon. Ja? Und dann heißt es in Vers 17, was für eine schöne Verheißung. Deine Augen werden den König in seiner Schönheit schauen. Du wirst das Land erweitert sehen. Das ist dann die Wiederkunft, nicht wahr? Also diese Botschaft von der Wiederkunft schüttelt die Gemeinde auf und jeder, der mit Gottes Hilfe aufrichtig lebt. Und schaut, der Punkt ist hier nicht, dass ich irgendwie denke, oh, ich muss eine riesige Menge an Arbeit verrichten, sondern Gottes Punkt ist immer der Aufrichtigkeit. Er möchte, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen mit in seiner Kraft das tun, was er möchte. Wir müssen nicht die Panik kriegen und sagen, oh, ich muss all das tun, damit ich irgendwie gerettet werde. Nein, nein, nein. Gottes, die Sichtung wird die unaufrichtigen Christen aussichten. Nicht die schwachen Christen, die unaufrichtigen. Ja? Und das ist die Botschaft, die hier deutlich angesprochen wird. Nun, Überwinder. Jetzt, wie überwindet man dann, wie kann man zu solch einem, also wir sehen, das Feuer ist ein Symbol für die Liebe Gottes, die verzehrend ist und die in unserem Leben das, die Sünde wegverzehren muss. Wie kann man überwinden? Schaut in Offenbarung 12 und dort Vers 11. Was sind das für Leute, die dort stehen am gläsernen Meer? Offenbarung 12 und dort Vers 11. Und sie haben ihn überwunden. Wer ist sie? Wer ist sie? Nicht ihn, sie. Die Überwinder, die Gläubigen. Sie, die Gläubigen, haben ihn überwunden. Wer ist ihn? Der Teufel. Um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Wie sind die Menschen, die der Johannes dort sieht, an dem gläsernen Meer, wie sind die dorthin gekommen? Was sind die drei Dinge, die sie dafür qualifizieren, am mit Feuer vermengten gläsernen Meer zu stehen? Was haben sie erlebt? Was?
Sie haben sich reinwaschen lassen vom Blut des Lammes.
Sie haben sich ganz reinwaschen vom Blut des Lammes. Das Blut des Lammes hat ihren Charakter. Sie haben jeden Charakterfleck in das Blut des Lammes getaucht und es kam weiß heraus. Und dann haben sie die dreifache Engelsbotschaft, das ewige Evangelium, ihre eigene Erfahrung der Gerechtigkeit aus dem Glauben in die ganze Welt getragen und haben gesagt, hier sind die, da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu, nicht wahr? Sie haben das Wort verkündigt. Und? Ja, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Aus Freude und Dankbarkeit für das ewige Leben waren sie bereit, die paar Jahre, die sie in der Endzeit noch hätten haben können, vielleicht sogar aufzugeben für Gott, als das Tier mit dem Bild sein Mahlzeichen durchdrückt und plötzlich sie für Sabbathalten getötet werden können. Dann waren sie bereit, sogar ihr Leben dafür zu geben. Diese Menschen, glaubt ihr, die waren dann auch bereit, ihr Auto aufzugeben? Glaubt ihr, die waren auch bereit, ihr Geld aufzugeben? Ihr Hobby? Auch ihre Lieblingsserie im Fernsehen? Auch das Essen oder Trinken, von dem man weiß, ist nicht so gut? Menschen, die bereit sind, ihr Leben aufzugeben, denen fällt es dann leicht auch die anderen Dinge auf. Also der Punkt ist der, das sind Menschen, die Gott so sehr liebten. Was immer Gott von ihnen gefordert hat, waren sie bereit zu geben. Was sich daran beweist, dass sie am Ende bereit waren, ihr Leben zu geben. Sie haben ihr Leben nicht geliebt und nichts, was mit dem Leben zusammenhängt. Bis zum Tod. Nicht, dass alle sterben, aber jeder war bereit gewesen, das notfalls zu tun. Und diese Menschen stehen als Überwinder am gläsernen Meer. Jetzt, die große Frage ist, wann, also worauf bezieht sich Tier, Bild, Mahlzeichen und Zahl seines Namens? Wo finden wir die vier Begriffe nochmal in komprimierter Form, in Offenbarung? Ja, in Offenbarung 14, da wird vor drei, da warnt, gewarnt, genau. Aber alle vier kommen wo vor? Offenbarung 13 am Ende, nicht wahr? Wir lesen mal ab Vers 15. und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Das ist diese große Drangsal. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird, auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit, wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Nun, das heißt, Offenbarung 15 spielt offensichtlich auf das Ende von Offenbarung 13 an, oder? Auf diese letzte Krise, die durch das Zusammenwirken des Vatikans mit den Vereinigten Staaten von Amerika, durch die Herausgebung von Sonntagsgesetzen, die erst wirtschaftliche und dann Konsequenzen haben, die aufs Leib und Leben gehen. Auf diese Krise spielt es an. Und hier spricht die Menschen von Siegern. Sie haben überwunden. Jetzt Frage an euch. Wann, in dieser Reihenfolge hier, ja, wann, zeitlich gesehen, wann werden die am gläsernen Meer stehen? Am Beginn der Plagen, während der Plagen, nach den Plagen, vor der Wiederkunft, in der Wiederkunft, nach der Wiederkunft? Wann stehen die am gläsernen Meer? Werden die vor der Wiederkunft? Also ist es so, dass die sieben Plagen sich bereit machen, dann sind bereits die Heiligen im Himmel, sind schon entrückt worden und dann kommen die Plagen? Wann sind die Gläubigen im Himmel? Nach der Wiederkunft, oder? Das heißt, Johannes macht einen genialen Kunstgriff. Johannes beschreibt in Johannes 15, Vers 1 die Einleitung zu den Plagen. Aber bevor er weitergeht mit der Einleitung, geht er einmal ganz ans Ende des Buches quasi. Er springt quasi in Offenbarung 15, Vers 2 bis 4 in die Zeit im Himmel. Wie eine Klammer ist das quasi. Er sagt im Vers 1, und jetzt erzähle ich euch die Geschichte der sieben letzten Plagen. Und bevor ich sie erzähle, will ich euch mal sagen, wer gewinnt. Die Gemeinde gewinnt. Ja? Also das, was man eigentlich bei einem Roman nicht machen würde. Ja? Er nimmt alle Spannung. Ja, er sagt gleich am Anfang, noch bevor er zu den Plagen kommt, keine Angst, liebe Gemeinde, ihr werdet gewinnen. Ja? Er sagt, ich zeige euch jetzt ein großes Zeichen, die sieben letzten Plagen, aber keine Angst. Bevor ich euch erzähle, was passiert und wie es passiert und wie es alles ausgeht, ich sage euch, ihr werdet im Himmel sein. Wenn ihr treu seid, werdet ihr im Himmel sein. Wir hören euch erstmal das Lied an, nicht wahr, was die Gläubigen am Ende singen werden. Jetzt sind wir zuversichtlich und getröstet. Jetzt können wir uns anschauen, was wirklich passiert ist. Und das ist so schön, weil es zeigt, dass Gott überhaupt nie möchte, dass wir mit irgendwelcher Angst durch die Endzeit gehen. Schon die Struktur der Offenbarung, wie es literarisch aufgebaut ist, macht deutlich, Gott möchte, dass wir keine Angst haben. Er sagt, jetzt schreibe ich die Geschichte der sieben Posaunen und als allererstes möchte ich, dass ihr wisst, als allererstes die Gemeinde gewinnt, die Gläubigen gewinnen. Dann ist es jetzt nicht mehr spannend, ja? Spannung ist draußen, aber es liest sich jetzt viel einfacher, die Plagen, oder? Wenn ich weiß, dass ich gewinne, als Gläubiger. Wenn ich weiß, die Gemeinde wird Sieger sein, wenn ich weiß, da wird es Überwinder geben am gläsernen Meer, dann liest sich das jetzt ganz anders. Deswegen sagt Jesus ja auch in Bezug auf die Endzeit, als allererstes, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ja, euer Herz erschrecke nicht. Später erzählt ihnen alles, was passieren wird. Nicht wahr? Die falschen Christusse und die Erdbeben und die Kriege und die Hungersnöte und die Seuchen und die Gesetzlosigkeit und die Verfolgung. Aber als allererstes sagt er, euer Herz erschrecke nicht. Und es ist so schön zu sehen, dass die Offenbarung nicht einfach nur beschreibt, was passiert, sondern schon wie der Johannes das schreibt, macht er deutlich, das Allerwichtigste von dem ist, es wird eine siegende Gemeinde geben und egal was passiert in den sieben Plagen, sie werden dort stehen am gläsernen Meer. Als Überwinder. Und sie werden mit ihren Harfen spielen. Wo haben wir denn die Harfen schon mal gehabt? Die haben wir gehabt, gar nicht so weit entfernt, in Offenbarung 14. Direkt im Kontrast mit Offenbarung 13. Ja, Offenbarung 13 endet ja mit dem Tier und dem Mahlzeichen und dem Bild des Tieres und der Zahl seines Namens. Da heißt es ab Vers 1 in Offenbarung 14. Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Und mit ihm wie viel? 144.000, das sind die Versiegelten, nicht wahr? die wir in Offenbarung 7 auch kennengelernt haben. Die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirn geschrieben. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. In Offenbarung 15 wird auch ein Lied gesungen. Das werden wir nächste Woche sehen. Offenbarung 15, Vers 3. Und sie singen das Lied Moses und des Knechtes Gottes. Ja. Also ihr seht, Offenbarung 15 ist eine Parallele zu Offenbarung 7, Vers 9 folgende und zu Offenbarung 14, 1 bis 3. Ja. Offenbarung 14, 1 bis 3 hat ja auch, nachdem die Offenbarung 13 beschrieben wird, gezeigt, wer werden die Überwinder sein. An den großen Schlüsselmomenten der Offenbarung stehen nicht die antichristlichen Mächte, sondern die siegreiche Gemeinde gemeinsam mit Christus. Die Offenbarung ist ja zuallererst immer die Offenbarung Jesu Christi. Notwendigerweise erzählt sie auch weltgeschichtliche Details. Notwendigerweise warnt sie auch vor dem Antichristen, aber das ist nie das Zentrum. Der Schwerpunkt ist immer Christus und seine Gemeinde, die durch sein Blut Sieger sein kann. Und in dem Sinne wollen wir uns noch vornehmen, dass wir alle gemeinsam in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft dort am gläsernen Meer stehen, oder? Inmitten des Feuers. Übrigens, wenn man mit Wasser getauft ist und aus dem Wasser rauskommt, in welchem Zustand befindet man sich dann? In einem nassen Zustand, oder? Wenn man in Feuer getauft wird, in was für einem Zustand befindet man sich dann? In einem feurigen Zustand. Denn das Feuer Gottes, das reinigt das Herz. Schaut, das ist die Idee. Als die Sintflut über die Welt kam, welche Lebewesen sind nicht umgekommen? Die, das stimmt, also außer Noah, aber mal allgemein gesprochen, welche sind nicht umgekommen? Die Wassertiere, weil die waren schon im Wasser. Ja, die waren schon ans Wasser gewöhnt. Die haben das Wasser überlebt. Wenn das Feuer Gottes über die Welt kommt, wer, also das ist jetzt natürlich übertragen, jetzt natürlich nur, ne, übertragen, wer wird dann das überleben? Die, die das Feuer Gottes schon gewöhnt sind, weil sie schon brennen für Gott. Ja. Das, was die Rest der Welt vernichten wird und die Erde neu transformieren wird, wird die Gläubigen gar nichts, werden gar nichts dem anhaben, weil sie sind das Feuer Gottes gewöhnt. Vielleicht werden wir uns wundern, vielleicht wird es im Himmel wirklich brennen. Vielleicht ist das wirklich buchstäbliches Feuer, das dort im Himmel brennt. Ein Symbol für die Liebe Gottes. Kennt ihr jemanden, der die Idee von einem ständig brennenden Ort schlecht findet? Der Teufel. Ein Ort, wo nur Liebe ist. Für den wäre das die Hölle. Und deswegen nennt er die Hölle ein Ort, wo ständig Feuer ist. Das ist interessant, wie er das total umgedreht hat. Aber in Wirklichkeit ist der Himmel ein wunderbarer Ort. Denn die Liebe Gottes ist zwar ein verzehrendes Feuer, aber sie ist etwas Wunderschönes. Und ich plane, mit Gottes Hilfe dort zu sein und auf meiner Harfe zu spielen. Plant ihr das auch? Dann lasst uns das tun, was wir in Jesaja gelesen haben. Lasst uns mit Gottes Hilfe unser Kleid in sein Blut tauchen und aufrichtig reden, unsere Ohren verschließen vor dem Bösen, unsere Augen verschließen vor dem Bösen, uns nicht bestechen lassen, in Gerechtigkeit wandeln, keine Heuchler sein, sondern aufrichtige Christen. Denn dann werden wir dabei sein. Mit Gottes Hilfe. Amen. Dann lasst uns doch gemeinsam beten. Lieber Vater, was für ein schönes Bild, das wir gesehen haben in Offenbarung 15. Noch bevor die Plagen beschrieben werden, noch bevor sie ausgegossen werden, hast du dem Johannes dieses wunderschöne Bild gezeigt, dass die Gemeinde siegreich sein wird. Dass du eine Gruppe von Menschen haben wirst, die treu zu dir stehen wird, komme, was da wolle. Und bevor wir die Zerstörung der Plagen und die Vernichtung Babylons in der Offenbarung sehen, bekommen wir einen Blick in die Herrlichkeit des ewigen Lebens. Wir wünschen uns, dass wir auch dort stehen werden am gläsernen Meer, auf den Hafen Gottes spielen, weil wir Überwinder gewesen sind, weil wir den Satan und all seine Helfershelfer überwunden haben durch das Blut des Lammes und durch die Begeisterung unseres Zeugnisses für dich. Und dadurch, dass wir bereit sind, Dinge aufzugeben für dich, bitte hilf, dass wir immer mehr deine Liebe verstehen, um wirklich auch das zu tun. Dass wir echte, wirklich authentische, aufrichtige Christen sind, die immer Christen sind, egal welche Zeit und welcher Tag es ist. Das bitten wir dich im kostbaren und teuren Namen Jesu. Amen.